Der Iran ist erneut im Zentrum des internationalen Interesses. Im Land gibt es Proteste. Vor allem jedoch droht US-Präsident Donald Trump unverhohlen mit einer Invasion. Und Teheran? Die dortige Führung kündigte für einen solchen Fall Angriffe gegen Israel an und hat im Übrigen nahezu alle Kommunikationskanäle nach außen unterbrochen. Steht der Iran vor einem Regime-Change und bedeutet dies, kommt es zu einer militärischen Neuordnung der gesamten Region? Dazu spreche ich jetzt mit dem Iran-Kenner Shakir Mohammad Gu. Ich begrüße Sie, Herr Gu. Herr Gu, seit Ende Dezember gibt es im Iran erneut Proteste und wieder heißt es in westlichen Medien, nun wackeln die Mullahs. Diese Erwartung gab es auch bei früheren Protestwellen. Nach Ihrer Einschätzung steht das System der Islamischen Republik, also nicht nur die aktuelle Regierung mit ihren Personen, tatsächlich vor dem Fall?
Wir sind in einer entscheidenden Phase. Der Konflikt zwischen USA und Iran hat sich in den letzten 2 Jahren massiv zugespitzt. Von Verlieren des Achse des Widerstandes bis hin zu einer militärischen Auseinandersetzung, die 12 Tage gedauert hat, bis hin zu offenen Bekenntnis von Präsident Trump, dass er das System mit jeglichen Mitteln stürzen will. Das ist jetzt quasi der Peak dieser Entwicklung, die wir sehen. Allerdings die Protestbewegung, wie Sie sicherlich selber auch wissen, die war 2008 bei weitem stärker und dauerte auch länger. Das heißt, nur beschränkt auf die Protestbewegung, würde ich sagen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass nur dadurch, dass das System stürzen würde.
Haben Sie einen Überblick über das Ausmaß der Proteste? Sind Sie auf Teheran und einige Großstädte beschränkt oder haben Sie inzwischen auch andere Landesteile erfasst?
Die Iraner, die müsste man eigentlich aus europäischer Sicht etwas mit Frankreich oder Belgien vergleichen. Die haben eine Art revolutionäre DNA. Das heißt, sie verstehen den Staat als Verhandlungssache. Und entgegen dem Narrativ, der im Westen erzählt wird, dass das eine absolute Diktatur wie in Nordkorea ist, dem ist nicht so. Es gibt verhältnismäßig und im Vergleich zu allen anderen Ländern des Mittleren Ostens eine offene Diskussionskultur, natürlich nicht ganz frei, und natürlich darf man einige rote Linien nicht überschreiten. Zum Beispiel darf man nicht offen dafür eintreten, dass man das Regime stürzen will, was einige propagieren, oder dass man anstatt der Islamischen Republik nun wieder die Monarchie haben will. Da, das sind halt rote Linien, die der Staat unterbindet. Aber was die Größenordnung der Protestbewegung derzeit angeht, ich würde sagen, in den Zentren, in Teheran und auch in Städten wie Mashhad, was auch Herr Trump selber in seinen Tweets erwähnt hat, gab es mindestens mehrere hunderttausend Menschen, die anfangs auf der Straße waren. Allerdings, wie immer, werden diese Protestbewegungen auch von gewissen Interessensgruppen gekapert. Es kommt zur Gewalt, ich gehe davon aus, dass mindestens mehrere hundert Menschen bereits ums Leben gekommen sind. Präsident Trump hat ja selber gesagt, er geht davon aus, dass viele einfach aufgrund der Menge, der Masse, einfach zerdrückt worden sind. Das heißt nicht unbedingt, dass die dass der Ski beschossen worden oder sowas. Auf jeden Fall, die Protestbewegung würde ich aus meiner Sicht in den großen Zentren auf 2 bis 3 Millionen einschätzen zu der Anfangszeit, und in den kleineren Gebieten ist es an sich in Iran nicht so relevant, wie viele Leute auf die Straße gehen. Wichtig ist, was in Teheran passiert.
Von außen betrachtet wirken die Proteste derzeit wie das Zusammenspiel mehrerer Konflikte. Ein kultureller Konflikt etwa um das Kopftuch, ein ethnischer Konflikt, da Teile der Proteste von Kurden getragen werden, und ein sozialer Konflikt, ausgelöst durch die Entwertung der Landeswährung, die vor allem die Bazarhändler aufgebracht hat. Ist dieser Eindruck zutreffend oder gibt es weitere, weniger sichtbare Konfliktlinien?
Alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Letztendlich ist es der Iran ein Staat mit 90 Millionen Einwohnern, 3,5 Mal so groß wie zusammengenommen so groß wie Deutschland, Italien, Teile von Frankreich und so weiter. Das heißt, es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Kein Land der Welt muss so viele Sanktionen ertragen wie der Iran derzeit und ist auf sich alleine gestellt. Man sieht ja auch, dass die Positionen Chinas und Russlands immer, wenn es ihren eigenen Interessen dient, sofort ausblenden, welche Pakte und Bündnisse die im Hintergrund eigentlich versprochen haben zu halten. Das heißt, der Iran ist seit 47 Jahren mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert. Dazu ist es ein multiethnischer Staat. Das heißt, es gibt beispielsweise von den 90 Millionen Einwohnern in Iran mindestens 20 Millionen, die Turk-Völker sind, Turkisch als ihre Sprache sehen. Daneben gibt es auch natürlich auch die Kurden, die Sie erwähnt haben und so weiter, die auch eine starke, ich will nicht sagen alle, aber es gibt in ihren politischen DNA auch separatistische Bewegungen und so weiter. Und einen zentralistischen Staat wie den Iran zu führen, ist nicht einfach. Das wirtschaftliche Dilemma mit den Sanktionen und der Wertverfall der nationalen Währung haben ja dazu geführt, dass der Mittelschicht komplett in Iran verschwunden ist. Das heißt, wir haben eine sehr reiche Schicht, die Multimillionäre sind und so weiter und denen, die das nicht interessiert, was eigentlich mit der nationalen Währung passiert, weil sie alles sowieso in US-Dollar und Pfund und was weiß ich machen und dann gibt es nur noch eine Unterschicht, die vom Staat unterstützt werden muss und dann mit immer mehr Subventionen und die Subventionen reichen aber auch nicht aus. Das heißt, die Lebensmittelpreise ziehen an. Sprit ist quasi umsonst gewesen in Iran in den letzten Jahren, aber die Leute sagen sich, was soll ich mit dem Sprit, was einen Cent kostet, wenn ich mir kein Auto leisten kann und so weiter. Das heißt, dieses Sammelsurium an Konflikten, seien es wirtschaftliche, ethnische, aber auch was das Staatssystem angeht, der religiöse Führer ist jetzt um die 88 herum. Es gibt keine Nachfolgeregelung, es ist nicht klar, was danach passiert. Und nur gute Reden und Propaganda im Fernsehen scheint nicht mehr auszureichen, um große Teile der Bevölkerung zufriedenzustellen.
Erinnert diese Situation an die Proteste gegen den Schah im Jahr 1979? Auch damals trugen sehr unterschiedliche Gruppen die Bewegung. Basarhändler ebenso wie linke Kräfte, etwa die pro-sowjetische Tudeh-Partei, bevor sich schließlich Ayatollah Khomeini durchsetzte.
Wir sind halt in einer anderen Zeit. Es sind 47 Jahre vergangen. Der Informationskrieg, denn der Westen mit dem Iran führt, ist einfach ein ganz anderes Kaliber. Damals gab es vielleicht nur einmal den nationalen Rundfunk und der hat irgendwas gesendet und über Kassetten oder so konnte man reden von irgendwelchen Revolutionsführern, vermeintlichen Revolutionsführern hören. Heute ist das ganz anders. Es werden natürlich auch mit künstlicher Intelligenz alle möglichen Arten von Videos erzeugt, die die Emotionen quasi triggern. Und deswegen hat ja auch der Iran komplett das Internet abgeschaltet. Für mich ein Präzedenzfall. Ich habe sowas, seitdem es Internet in Iran gibt, noch nie erlebt. Das ist über 100 Stunden jetzt komplett, sogar man kann nicht Festnetz erreichen. Innerhalb der Provinzen, gehe ich davon aus, kann man wahrscheinlich auch nicht telefonieren. Und das zeigt, dass diese Qualität des Informationskriegs, den man lange vorbereitet hat, das war nicht über Nacht, gezielt darauf aus war, in Iran einen Umsturz herbeizuführen. Ob es vergleichbar ist mit 1979, schwer zu sagen. Ich würde eher sagen, nein, weil damals das auch so war, dass es ein Konsens war innerhalb des Westens, den Schah, den man vorher auch selbst eingesetzt hatte, nachdem es in Iran eine demokratische Bewegung um die Nationalisierung des Erdöls gab, dass man dann dazu kam, dass man ihn wieder absetzen musste und schwuppdiwupp waren innerhalb von 8 Wochen wurde ein Ayatollah Khomeini in westlichen Medien als der Heilsbringer präsentiert und man weiß ja, was danach passiert ist.
Wenn die heutige Protestbewegung ebenfalls eine Koalition unterschiedlicher Interessen ist, würde sie auch eine US-Intervention mittragen oder würde sie an genau dieser Frage zerbrechen? Denn es ist ja ein Unterschied, ob man die eigene Regierung ablehnt oder einen ausländischen Einmarsch befürwortet.
Das Dilemma der iranischen Politik ist, dass es derzeit einfach keine Opposition gibt, außer die vom Westen gezeigt wird. Das heißt, die Kräfte um die derzeitige Regierung in den USA und Israel zeigen immer wieder den Sohn des Schahs. Das heißt, auch in ihren Videos, die sie zeigen, behaupten sie, dass die Bevölkerung immer nur seinen Namen ruft, während sie millionenfach auf den Straßen ist. Das widerspiegelt nicht die politische Landschaft Irans. Allerdings gibt es auch keine Alternative. Das heißt, sei es die Islamische Republik selbst oder auch welche Kräfte haben es geschafft, dass sie in den letzten 4 Jahrzehnten die wichtigsten politischen Bewegungen einfach so unterdrückt haben, dass sie einfach nicht mehr existent sind. Seien es die republikanische Bewegung, seien es Kräfte, die eine konstitutionelle Monarchie wollten und so weiter. Und dadurch sieht es so aus, dass es einfach auch für die Islamische Republik sehr leicht ist, weil sie einfach nie mit einer echten Opposition herausgefordert wird.
Wer regiert eigentlich derzeit real im Iran? Der Ayatollah, die Revolutionsgarden oder gibt es andere Machtzentren?
Ich gehe davon aus, dass es die Revolutionsgarden und die Streitkräfte sind. Warum? Weil, wie man ja sieht, ist dieser Konflikt, der ja auch zumindest für die Öffentlichkeit seit 2 Jahren jetzt auch offen ausgetragen wird, militärisch ausgetragen wird, auf den Schultern von diesen Leuten. Das heißt, die sagen sich, wir verteidigen gerade das Land. Wir sind in einer Notsituation. Wir müssen mehr ballistische Raketen bauen. Wir müssen im Inland die Gürtel noch enger zusammenstraffen, weil wir mit Sanktionen konfrontiert sind und nicht an ausländische Devisen kommen und so weiter. Dadurch, dass die Verantwortung auf deren Schulter ist, genauso wie in den 8 Jahren Krieg mit dem Irak, haben sie automatisch auch die Verantwortung. Der geistige Oberhaupt Irans ist mittlerweile einfach einer, der, ich sag mal, Motivationsreden hält und versucht, alle an der Stange zu halten. Ob er wirklich im Detail involviert wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil es auch nicht möglich ist. Wie will man heute in so einem Informationskrieg, Drohnenkrieg, ballistische Raketen und so weiter richtige Entscheidungen treffen, wenn man nicht fundiert und fachlich in den Themen drinsteckt?
Bleiben wir kurz beim Schah, dessen Sohn Reza Pahlavi scheint Hoffnungen auf eine Rückkehr auf den Thron zu haben. Angeblich rufen Demonstranten im Iran seinen Namen. Handelt es sich dabei tatsächlich um eine relevante monarchistische Bewegung oder ist das eher ein westliches Narrativ?
Der Sohn des Schahs unterscheidet sich in der Person, die er ist, in seiner Qualifikation, in seiner Erfahrung gänzlich von seinem Vater. Sein Vater war zumindest für eine kurze Zeit im Ausland und hat halt die beste Ausbildung genossen. Dann aber war er in Iran selbst und hat richtig Iran selbst gefühlt und hat die Herausforderungen gesehen und so weiter. Der Schah, das ist eine Art, es ist Nostalgie. Viele Iraner, vor allem aus der Diaspora, wünschen sich diese Zeit von früher zurück. Allerdings sind sie, vor allem die Leute, die mehrere Jahrzehnte nicht mehr in Iran waren, etwas zu weit weg vom Iran selbst und von der Region, in der das Land sich befindet. Demzufolge ist es wahrscheinlich eher ein Narrativ. Allerdings Narrative reichen und Informationskriege reichen, um mindestens 10 bis 20 Millionen sozusagen für sich zu gewinnen. Das heißt, sollte es freie Wahlen geben und er würde dann da antreten und sagen, ich repräsentiere die Monarchie und das ist mein Plan, gehe ich davon aus, dass 10, 15 Millionen ihn wählen würden, vielleicht sogar 20. Aber ob es alle 90 Millionen sind, ist zweifelhaft.
Pahlavi wäre eine Lösung von außen, vermutlich als eine Art Statthalter der USA. Gibt es auch inneriranische Optionen, also Oppositionspolitiker oder Fraktionen innerhalb des bestehenden Systems, die den Iran nach einem Sturz der Mullahs führen könnten? Vielleicht auch nur als Kompromisslösung?
Die gibt es sicherlich. Man muss ja zum Beispiel sagen, es gibt aktuell noch 3 lebende Ex-Präsidenten in Iran, von denen einer für sich beansprucht, nach Khamenei der staatliche Oberhaupt zu werden. Das ist Präsident Rouhani, der ist Geistlicher Der unterhält zweimal die Woche sogenannte Kabinettssitzungen mit all seinen Ministern und bereitet sich offen darauf vor, sobald quasi die Nachfolge ansteht, sich zu melden und sagen, hier bin ich, das ist mein Programm. Daneben gibt es den Ex-Präsidenten Ahmadinejad, der zumindest was die Programmatik angeht für wirtschaftliche Entwicklung, für Beziehungen mit Ausland und so weiter, bedeutende, sage ich mal, Alternativen bietet. Und dann gibt es natürlich auch die Arbeiterbewegung, es gibt die Gewerkschaften, es gibt Ex-Parlamentarier und so weiter. Man darf nicht vergessen, in den nächsten 47 Jahren, auch wenn es sehr kontrolliert war durch den Wächterrat und so weiter, hat man schon eine politische Landschaft geschaffen. Man hat denen aber immer die rote Linie vorgesetzt, ihr dürft zum Beispiel nicht den staatlichen Oberhaupt oder das System in Frage stellen, diese Autokratie oder diese Theokratie, die wir haben. Demzufolge sind sie beschränkt. Sie sind aber fähig, eine politische Alternative für das jetzige System zu bieten, wenn es soweit ist und es Freiwahlen gibt.
Ende 2024 verlor der Iran mit Syrien einen wichtigen Baustein seiner sogenannten Achse des Widerstands. Gleichzeitig intensivierte Israel im Dezember seine Beziehungen zu Somaliland, das sich zuvor über Monate auch den USA regelrecht angebunden hatte und verfügt damit über ein mögliches Sprungbrett Richtung Jemen. Sind die aktuellen Drohungen Donald Trumps gegen den Iran Teil einer umfassenderen militärischen Neuordnung der Region?
Sicherlich. Ich meine, es gibt ja die Bestrebungen von Groß-Israel, die jetzt auch seit einigen Monaten allen bekannt sind, aber schon seit mehreren Jahrzehnten verfolgt werden. Und eines der wesentlichen Ziele ist, Staaten, die für Israel gefährlich werden könnten, zu spalten. Seien es Libyen, angefangen hat es mit Libyen. Das sind jetzt mittlerweile drei Staaten und keiner weiß, wer regiert wo. Das Gleiche gilt mittlerweile für Syrien, für Libanon. Das sind ja komplette Failed States mittlerweile. Und genau das ist der Wunsch, zumindest für alle Staaten, die für das Existenzrecht Israels gefährlich werden könnten, als auch für die Ambitionen der USA in der Region, solange es Erdöl und Erdgas gibt. Sollte es kein Erdöl und Erdgas geben, werden sich die USA natürlich einfach da zurückziehen und es wird die nicht die Bohne interessieren, was den Mittleren Osten angeht. Allerdings haben sie halt einen gemeinsamen Nenner und das ist einmal Groß-Israel, die Bestrebungen, die Nationalstaaten zu schwächen und sie zu zerkleinern und zu spalten und für die USA an die Erdölquellen ranzukommen.
In den vergangenen Tagen sollen mehrere iranisch-kurdische Gruppen einen Fahrplan zur Stärkung der kurdischen politischen und nationalen Bewegung im Iran beschlossen haben. Würde ein Regimewechsel im Iran zu einem Auseinanderbrechen des Landes führen, mit faktischen Nachfolgestaaten, so wie wir es bereits im Jemen und teilweise in Syrien beobachten konnten?
100%. Das hat man auch schon gesehen nach der iranischen Revolution 1979. Diese Gruppen waren auf der Lauer und fast schon in der Sekunde, wo das System zusammenbrach, haben sie versucht, gewisse Regionen als autonom zu erklären bzw. abzuspalten. Das heißt, das Gleiche wird nochmal passieren. In Iran ist die Herausforderung auch nur noch auch größer, als dass es nur das kurdische Problem oder Herausforderung wäre. Wir haben die Belutschen auf der Seite, auf der östlichen Seite Irans zwischen Afghanistan und Pakistan. Und wir haben die separatistischen Bewegungen, die um den Persischen Golf herum sind und arabischsprachig sind. Das heißt, all diese Gruppierungen werden versuchen, entweder sich für eigenständig zu erklären, wenn es keine Zentralregierung mehr gibt, oder versuchen, durch einen militärischen Konflikt für sich mehr herauszuholen bei einer neuen Regierungsbildung. Zum Beispiel ein föderales System, ne, was auch sehr gefährlich werden könnte für den Iran.
Herr Gu, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.